die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
In diesem Sprechzimmer sehe ich kein Nashorn. Aber könnten wir beweisen, dass in diesem Zimmer wirklich kein Nashorn ist?
Das ist eine sehr philosophische Frage.
Die ist von Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein hat die These aufgestellt oder den Satz, du kannst nicht beweisen, dass in diesem Zimmer kein Nashorn ist.
Und ich wette, das können unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht beweisen.
Oh, wer weiß, wenn wir einen finden.
Naja, aber am besten wir fragen Dr. Jörg Bernardi. Der ist Philosoph und Autor, arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen in Workshops und schreibt Bücher, die sich zum Beispiel auseinandersetzen mit den Themen Freundschaft, Unendlichkeit.
Also philosophieren mit Kindern.
Für Kinder, mit Kindern.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Herr Bernardi, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns, mit uns zu philosophieren, nachzudenken über Philosophie.
Naja, Philosophie vor allem über Philosophie für Kinder und für
Kinder
Jugendliche.
Und für Jugendliche. Wir steigen mal direkt ein, vielleicht mit der Frage, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Sie kommen ja eigentlich aus dem, sage ich mal, Erwachsenensegment, haben bei Gräfe und Unser eben Ratgeber geschrieben, sich damit auseinandergesetzt, noch davor bei Brill. Fachliteratur. Und wann kamen Sie sozusagen auf die Idee oder wieso zu sagen, Mensch, naja, kann man das nicht auch für Kinder?
Oder erst für Jugendliche, weil 2018 ist ja dann das erste Jugendbuch.
Oder erst für Jugendliche, ja, okay.
Erschienen.
Mhm. Ja, also moin auch von meiner Seite hier.
Moin, moin.
Schön bei euch zu sein. Und das ist natürlich schon direkt die spannendste Frage überhaupt, weil auch sehr philosophisch, weil man schon fragen kann, wann war denn der Anfang? Wo fange ich denn jetzt an zu erzählen? Fange ich ab dem Moment an, zum Beispiel, an dem ich entschieden habe, Philosophie zu studieren? Und von da aus gesehen würde es natürlich, würde die Geschichte so laufen, dass ich sage, ja klar, ich komme eigentlich aus der Forschung oder aus dem Studieren von Philosophie, Forschung. Ich habe promoviert in Philosophie und dann sehr viel mit Studierenden gearbeitet. Also mit 27 habe ich mein allererstes Seminar, ich glaube, es war ein Pro-Seminar, gegeben an der Uni Hildesheim. Da war sozusagen mein Start als akademischer Mitarbeiter und dort habe ich dann auch angefangen zu promovieren. Aber wenn ich den Anfang jetzt viel früher stelle und setze, dann würde ich sagen, hatte ich eine sehr kreative Kindheit und ich bin mit vielen Bilderbüchern aufgewachsen, auch mit vielen Klassikern, sei es Momo oder Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf und so weiter. Und ich hatte ich habe zwei Eltern, die sind Lehrer, kommen aus so einem berühmten
Da kommt eins zum anderen.
Doppelhaushalt.
Sozusagen genau. Bücher mit philosophischen Hintergründen wie bei Momo und dann die Eltern, die sozusagen einem was nahelegen können.
Dieser Wunsch oder sage ich mal die Prägung, dass ich mit jungen Menschen was zu tun habe, der ist wahrscheinlich mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Jetzt bin ich selber kein Lehrer geworden. Das war mir in meiner Biografie auch wichtig. Ja, ich lebe heute auch in keinem Doppellehrerhaushalt. Nichtsdestotrotz schätze ich natürlich diese Herkunft sehr, aus der ich komme. Und tatsächlich war es dann, wie das Leben so spielt, die schönsten und wichtigsten Dinge, zumindest in meinem Leben ist das so, bekommt man ja geschenkt als Gelegenheit und die kann man dann ergreifen oder nicht. In diesem Fall war es eine Lektorin, die auf mich zukam. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht, 2016. Das war also quasi direkt nach meiner Promotion und ich hatte einen Quereinstieg gemacht in den Zeitverlag hier in Hamburg. Und dann bekam ich eine Mail, hallo Jörg, du erinnerst dich doch noch sicher an mich. Ich habe hier ein schönes Philosophieprojekt für Jugendliche, das soll bunt und illustriert werden und wir finden keinen passenden Autor. Er hat sie mich gefragt, könnte ich ihr jemanden empfehlen? Und zwar, das Problem, das sie hätten, sei die philosophisch schreibenden und philosophisch inspirierten Autoren seien zu philosophisch und wissenschaftlich und die journalistischen Autorinnen, die sie angefragt hatten, seien eben zu journalistisch, zu wenig philosophisch. Und daraufhin bin ich dann in mich gegangen, habe tatsächlich ihr auch drei oder vier Autoren empfohlen, Kollegen, die ich schätze. Gleichzeitig habe ich aber dann im letzten Abschnitt auch mich selbst empfohlen. Und offenbar hat sie das nicht abgeschreckt, dass ich mich da selbst empfohlen habe, sondern da kam es dann zur ersten Leseprobe und daraufhin haben wir einfach gesagt, wir machen das.
Also wir haben schon mal gelernt, Lektorinnen lesen Mails bis zum Ende. Und dann ja auch gesagt hat, ja, warum nicht? Passt doch. Aber da hattest du natürlich auch vorher schon Bücher veröffentlicht, dann eher aber für Erwachsene.
Genau, da hatte ich bisher auch nur eigentlich akademische Bücher. Also ich hatte auf dem, sage ich mal, Publikumsmarkt noch gar nichts. Also auch die Gräfe und Unzer Bücher über den Stoizismus und jetzt auch über die Kraft der Einfachheit, die sind erst später gekommen. Also mein Einstieg in den, sage ich mal, populäreren Buchmarkt ist tatsächlich entstanden durch die philosophischen Gedankensprünge. Und es war also ein Jugendbuch. Ich weiß noch, dass wir damals auch über Richard David Precht gesprochen haben. Mhm. Ja, da kommt man ja nicht dran vorbei dann, wenn man auf den Buchmarkt schaut. Und er hatte ja sein Wer bin ich, wenn ja, wie viele auch für Jugendliche geschrieben, ursprünglich mal. Und dann hatte das Lektorat wohl gesagt in München, wir können uns das viel besser vorstellen, wenn du das nochmal umformulierst vom Du in Sie. Aber ursprünglich war das mal alles in Du formuliert. Und für Jugendliche eigentlich gedacht. Und daraus wurde dann der etwas andere Bestseller eben dann doch in der Sie-Form. Insofern weiß ich noch, dass ich damals dann gesagt habe, ja, wir machen das jetzt richtig, wir machen es jetzt wirklich für Jugendliche und wirklich illustriert.
Und kurz danach gab es dann auch noch, oder ich glaube ich gar nicht kurz danach, aber eine Zusammenarbeit mit der Lisa Krusche, also wo man probiert hat sozusagen eine Literatin mit dem Philosoph zusammenzuspannen und ihr habt immer sozusagen abwechselnd Passagen geschrieben, gemacht. Hattet ihr vorher einen Masterplan, einen Bauplan oder habt ihr gesagt, wir machen das mal im Ping-Pong, ich schreibe was und dann schreibst du und dann schreibe ich wieder?
Ja, es geht ja um das Thema Freundschaft. Also es ist ja ein, sagen wir mal, ein theoretisches und ein erzählerisches Werk, was die Facetten und die Bedeutung von Freundschaft in den vielfältigsten Formen darstellt. Um das mal noch zu sagen, was es da geht, wie diese Kombination funktioniert.
Genau, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist ja das vierte Buch in unserer sozusagen Reihe Philosophieren für Jugendliche, für und mit Jugendlichen. Wir haben ja angefangen mit den philosophischen Gedankensprüngen, dann hatten wir ein Buch über Identität und Geschlecht und dann kam ja Corona und in der Zeit bin ich ein wenig noch politisierter geworden in meinem Schreiben, gerade für und mit Jugendlichen und habe dann dieses Buch, ich glaube, es hackt, geschrieben. Da ging es sehr stark um etwas, was uns momentan ja auch noch immer beschäftigt und auf die Füße fällt, Populismus, Verschwörungserzählungen und so weiter, Hass. Und nach diesem, sage ich mal, etwas dunkleren Buch über die dunklen Seiten der Gesellschaft, war es uns, und auch nach Corona und der ganzen Krise, war es uns nach einem schon gewichtigeren Buch, aber eben etwas leichter oder heller, sagen wir mal so, etwas helleren Seiten der Gesellschaft. Und da kamen wir auf die Freundschaft. Nur wollten wir dann eben nicht einfach nur die Freundschaft persönlich angehen und psychologisch, sondern wir wollten die politische Dimension mit reinnehmen. Das heißt, inwieweit hängen eigentlich Freundschaft und Politik zusammen? Inwieweit ist Freundschaft eigentlich politisch? Und was wäre eigentlich eine Gesellschaft ohne Freundschaften? Und dann kamen wir ganz schnell darauf, eigentlich steht Freundschaft ja im Kern der Demokratie. Und die Gesellschaft braucht Freundschaften, um eben Gemeinschaften zu bilden und Bündnisse auch halten zu können. Und da haben wir dann dieses schöne Buch auch von Jacques Derrida nochmal rausgekramt. Mhm. Politik der Freundschaft heißt das. Und es ist eines der wenigen Bücher, denen wirklich mal über mehrere hundert Seiten diese ganze spannungsreiche Beziehungsvielfalt zwischen Freundschaft, Politik und Philosophie, Demokratie beleuchtet wird. Und da habe ich gedacht, das möchte ich mal gerne jetzt runterbrechen für junge Menschen, weil man kann ja nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie dieses 400 oder 500 Seiten Buch von Jacques Derrida liest. Der ist nochmal einer der Star und großen Denker und insofern auch nicht immer leicht zu verstehen. Und damit das noch diesen Anspruch mehr erfüllen kann, dass Jugendliche auch dort auf ihre Augenhöhe abgeholt werden und nicht nur theoretisch, also nicht nur in der Theorie und im philosophischen Denken, kam meine Lektorin Matthäa Dörrich dann auch noch auf die Idee, dass wir ein paar literarische Texte mit einbauen, so dass sich das synergetisch ergänzt, also immer im Wechsel. Und daraufhin, tatsächlich war es gar nicht meine Idee, sondern der Verlag hat dann Lisa Krusche angesprochen und gefragt, hättest du Lust, ein paar literarische Texte, Miniaturen, Gedichte beizusteuern, woraufhin ich natürlich sehr froh und dankbar war. Und wir haben dann tatsächlich gar nicht so viel, also während des Prozesses miteinander kommuniziert und gesprochen. Das ist eher entstanden. Ich habe einen Text geschickt, dann hat Lisa einen Text geschickt und dann haben wir geguckt, wie passt das alles zusammen. Aber es war, das Inhaltsverzeichnis stand schon und wir haben uns dann so ein bisschen individuell daran abgearbeitet, um es mal so zu sagen. Also wir haben es nicht jetzt zu weit hingesetzt.
Kein Ping-Pong.
Richtig, wir haben kein richtiges Ping-Pong geschrieben. Mhm, das genau war in diesem Fall nicht so.
Jetzt würde mich interessieren, also Jacques Derrida hat ja auch schon ein paar hübsche Jahrzehnte auf dem Buckel und seine Erkenntnisse, also über Freundschaft, wenn man so schaut, die Freundschaften und auch Freundschaftsqualitäten und Quantitäten im Zeitalter des Internet, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Hat sich da sozusagen, also eigentlich nichts geändert, weil grundlegend ist er, ja, aber ich glaube, inzwischen sind noch ganz andere Dinge dazugekommen, die man ja gar nicht außer Acht lassen kann.
Ja, also am Fundament der Freundschaft, wenn wir jetzt mal das abendländisch-christliche Fundament nehmen, von Aristoteles, Platon anfangend über die ganzen Jahrhunderte, die wir eben hinter uns haben und auf der unsere Freundschaftsgeschichte ja auch steht, hat sich da natürlich nicht so viel verändert. Und das ist das, was Derrida hauptsächlich gemacht hat. Und seine Kritik ist immer noch aktuell. Und eine seiner Kritiken ist zum Beispiel, dass Freundschaft vor allen Dingen männlich geschrieben wurde in den letzten 2.000 und 3.000 Jahren. Die ist natürlich heute immer noch gültig. Das hat sich vielleicht sogar durch jetzt die Online-Medien ein bisschen geändert und verändert, weil es nun mal allen Stimmen ermöglicht, sich zusammenzutun, sichtbar zu werden oder sichtbarer zu werden. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch viele Frauen das nutzen für sich und dass sich da auch viel spiegelt und verändert hat oder widerspiegelt, was an gesellschaftlicher Entwicklung eben die letzten Jahrhunderte dann doch passiert ist. Und ansonsten ist es klar, also es ist kein, wenn wir jetzt Jacques Derrida nehmen, es ist kein philosophisches Werk über die ganz, ganz zeitgemäßen Formen von Freundschaft. Also bei ihm geht es auch nicht um diverse Konstellation von Freundschaft, in denen dann vielleicht sogar Freunde eine Familie gründen. Wobei diese Möglichkeit auf jeden Fall bei Derrida auch schon durchschimmert, sagen wir mal so. Aber da war er dann doch, sage ich mal, zu sehr in den 70er und 80er Jahren verhaftet, als dass er da diese ganz aktuelle Entwicklung schon mitmachen konnte oder vorausahnen konnte.
Aber es ist natürlich auch so, dass sich über diese medialen Veränderungen und diese Fortschritte ja auch nur Formen auch verändern haben. Also wenn ich mich daran erinnere, wir hatten in unserer Schulzeit ja noch die Aufforderung, doch mit Menschen irgendwo auf diesem Globus wie Freundschaft zu beginnen. Und ich glaube, ich hatte damals, es wurde irgendwie auch, da gab es Organisationen, die dann geholfen haben, dass man mit irgendjemandem in Kontakt kam, die da so vermittelt haben. Und wenn ich mich recht entsinne, war es bei mir eine junge, damals noch ein Mädchen, würde man sagen, aus Martinique, glaube ich, die Französisch geschrieben hat, was meinem schlechten Französisch nicht so entgegenkam. Aber man hat dann diese Briefe hin und her geschrieben, die dann auch in relativen Zeitabständen kamen. Also da steckt ja in Brieffreundschaft, dieses Freundschaftsidee ja auch mit drin, was natürlich weit hergeholt ist, wenn man sich einfach nur ein paar Briefe schreibt und erklärt, wo man gerade lebt, wie man lebt, was einem da so tagtäglich begegnet. Da hat sich ja dann eher jetzt, sage ich mal, in der Technik was verändert, wenn man sich eben jetzt von mir aus über Videochats regelmäßig unterhält. Da sind, glaube ich, aber das Grundprinzip ist in beiden Fällen ja noch das Gleiche oder ein Ähnliches, sich über Gemeinsamkeiten auszutauschen und näher zu kommen, ob das jetzt ein Brief ist oder eine Videobild oder ein was auch immer oder eine WhatsApp-Nachricht. Das sind ja die Formen, die Medien sind ein bisschen anders, aber die Grundidee ist ja doch noch gleich.
Würde mich ja interessieren, wie lange diese Freundschaft gehalten hat mit Martinique.
Bedingt durch mein Französisch nicht so arg lange. Ich glaube, die Zeiträume des Antwortens wurden immer länger. Und irgendwie ging das auch weg. Das war mehr so ein, wir machen das jetzt in der Schule. Es war ja jetzt nicht so intrinsisch, sage ich mal. Und dann hat es nicht so überdauert. Vielleicht wäre es im Zeitalter des Internets ganz anders gewesen. Man weiß es nicht.
Ja, mit Echtzeit. Also da fehlt ja dann die Echtzeit sozusagen, auch sich sehen zu können. Das macht natürlich etwas, nämlich dass es nochmal irgendwo auch verbindlicher ist. Man kriegt ja mehr mit, wenn man sich sieht, ins Gesicht sehen kann. Ich glaube, dass das den Kontakt schon intensiviert und auch persönlicher, emotionaler macht. Nichtsdestotrotz durch die Häufigkeit, in der wir das ja machen können. Wir können ja theoretisch jeden Tag jetzt neue Menschen kennenlernen und auch face-to-face sehen, Da haben wir natürlich von unserer Biologie her eine Begrenzung und Einschränkung. Nichtsdestotrotz finde ich gerade deine Geschichte gut, weil es gab bei Epikur, ihr kennt ihn wahrscheinlich, der hat seine schöne Gartenschule eröffnet damals, auch in Krisenzeiten, als es schon absehbar war, dass die griechischen Stadtstaaten und ihre Demokratien wahrscheinlich zerfallen würden. Ja, hat er eben diesen Garten gekauft, eine Gartenschule gegründet, und dort haben sie in relative Einfachheit und Schlichtheit zusammengelebt, haben Texte gelesen, zusammen gekocht, sich über die wesentlichen Fragen des Lebens Gedanken gemacht und gleichzeitig eine Gemeinschaft gebildet. Das war eigentlich der Grundgedanke des, wenn wir sagen wollen, der epikureischen Schule, dass man sich zusammentut und gemeinsam etwas schafft. Und tatsächlich konnte man damals auch über Briefe und Briefaustausch mit dieser Gemeinschaft in Kontakt bleiben und Kontakt halten. Das heißt, man hat Briefe geschrieben, wenn man jetzt irgendwie nicht dort in der Nähe lebte, sondern auf einer anderen Insel im alten Griechenland, dann konnte man Briefe schreiben, und Epikur hat die auch beantwortet oder im Zweifelsfall auch andere aus der Gemeinschaft. Das ist interessant, dass es das damals schon gab, vor 2300 Jahren. Und genau, was eben heute einfach dazukommt, und das verändert jetzt vor allen Dingen die Haltbarkeit der Freundschaften, finde ich, im positiven wie im negativen Sinne, ist die Echtzeit. Das heißt, man kann sich WhatsApp schreiben, man kann FaceTimen, man kann sich Sprachnachrichten schreiben, und das ist natürlich viel direkter und persönlicher, als sich einfach einen Brief zu schreiben. Das muss man nur einfach mal sagen, und vor allen Dingen schneller.
Wobei der Freundschaftsbegriff ja inflationär inzwischen gebraucht wird, dank des Internets oder Facebook, wer dann alles Freunde ist. Und also das ist, finde ich, die gegenläufige Entwicklung.
Genau, deswegen die Haltbarkeit oder Halbwertszeit von Freundschaften ist einerseits anfälliger geworden, ja, und insofern auch inflationärer, dass man sagt, alles sind irgendwie Freunde. Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Auch politisch redet man ja von Freunden. Früher war das von Genossen oder von Parteifreunden. Das gibt's ja, ist ja die Rede ist ja sehr geläufig. Und im Prinzip sollten sich ja alle PolitikerInnen im Bundestag als Freunde und Freundinnen sehen, weil man irgendwo gemeinsam etwas arbeitet, ja. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben gerade ja die aktuellen Entwicklungen, die uns zeigen, obwohl sie alle Möglichkeiten und Voraussetzungen hätten, die drei Parteien der Ampelpartei haben sich eben nicht geschafft, sich freundschaftlich so sehr miteinander zu verbinden und sich immerhin im Rahmen der Demokratie als eine Freundschaftskoalition, ja, sich so zu sehen, haben sie es eben nicht geschafft. Und da gibt es sicherlich viele, viele Gründe für. Nichtsdestotrotz ist die Freundschaft, finde ich, in Ordnung, ist auf alle anzuwenden oder auf viele anzuwenden. Ich würde da unterscheiden zwischen, das sind wirklich gute Freunde oder meine besten Freunde. Da würde ich dann nochmal unterscheiden. Also da braucht einfach Freundschaft noch ein Adjektiv oder noch ein Attribut. Und ich kann es nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass Freunde und Freundinnen, ich habe zwei, die wohnen in England, die haben mittlerweile dort geheiratet, haben Kinder, die sehe ich leider sehr, sehr, sehr selten. Einer ist ein ganz alter Freund, wir kennen uns seit 4 oder 35 Jahren, und die andere Freundin, die kenne ich seit ungefähr 12 Jahren, und beide Freundschaften halten wunderbar, und das liegt nicht nur natürlich an den digitalen Medien, aber dass es so persönlich bleibt und dass man auch up to date bleibt, weil man vielleicht dann doch ab und zu mal sich austauschen kann, das hilft, und das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir wären wahrscheinlich auch so befreundet noch, aber es wäre eine andere Qualität.
Freundschaft ist ja eine Erfahrung, die auch Kinder schon machen. Schon im Kindergarten entstehen erste Freundschaften. Irgendwann hast du dich dann entschieden, das Ganze von Jugendlichen auf runterzubrechen. Man kann das auch noch für kleinere machen. Und das finde ich extrem schwierig eigentlich, aber du hast das dann für Jüngere gemacht, und mich würde interessieren, ab wann ist es denn so, dass Kinder, also man sagt ja manchmal, Kinder so landläufig sind große Philosophen, weil sie die entscheidenden Fragen stellen. Es gibt von Erich Kästner dieses wunderbare Gedicht, das heißt, es ist schon so, die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht. Denk an die Frage deines Kindes, was macht der Wind, wenn er nicht weht? Wo man solche philosophischen Fragen eben schon einbezieht. Und ab wann haben deiner Meinung nach oder deiner Erkenntnis nach Kinder sozusagen schon, ab wann beginnen sie zu philosophieren oder sich für diese Dinge zu interessieren?
Ja, also ich glaube, da können wir auch Literatur und Philosophie tatsächlich sehr eng zusammennehmen. So mache ich das zumindest. Dieses Staunen, ja, was ja ursprünglich, sagen wir mal, aus der Philosophie kommt, zumindest behaupten das Platon und Co., dass das Philosophieren aus dem Staunen kommt, das durchzieht ja die Literatur genauso. Das Staunen oder auch Fragen stellen. Mir hat mal jemand gesagt, als ich mich vorstellte, ich bin Autor und Philosoph, ich sollte das umgekehrt machen, weil jeder Autor sei eigentlich ein Philosoph. Ich müsste mich so vorstellen, ich sei Philosoph und Autor, weil das Besondere an einem Philosophen sei ja, dass er dann zusätzlich auch noch schreiben würde. Er könnte ja auch einfach so Philosoph sein. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr eng beieinander, das Schreiben, das Philosophieren und das in literarische Welten eintauchen. Und tatsächlich wissen wir, dass Kinder so zwischen 2 und 3 anfangen, ein richtiges Selbstbild zu entwickeln, eine Geschlechtsidentität, eine Ich-Identität. Und also das ist dann wirklich auch im bewussten Sinne entwickelt wird. Und ab 4, 5 Jahren spätestens, aber wahrscheinlich noch viel, viel früher, da müssten wir jetzt dann tatsächlich Forscherinnen heranziehen. Da gibt es ja auch mittlerweile Thesen von renommierten Forschern und Forscherinnen vor allen Dingen, die sagen, dass schon Säuglinge tatsächlich hier und da philosophische Gedankengänge haben, ja. Also
schwierig, wie man die dann rausfindet. Also
richtig, richtig, richtig. Aber sie argumentiert vor allen Dingen vom Gehirn her. Das heißt, sie behauptet auch, dass schon 1- und 2-Jährige statistische Berechnungen betreiben. Was aber, wenn man das vom Gehirn ausgehend argumentiert, auch stimmt, weil wir lernen das ja alles und natürlich weiß ein Säugling dann irgendwann ganz bestimmte Dinge zu interpretieren. Und aber wenn wir jetzt vom
Philosophieren, also das heißt, wenn der Ball 4-mal runtergefallen ist, wird das 5. Mal auch runterfallen, so in diese Richtung.
Genau, genau. Das so, genau, statistische Wahrscheinlichkeiten natürlich dann erlernt werden. Oder wenn die Mutter lächelt und zu essen gibt, dann ist es wahrscheinlich, dass es, wenn die Mutter wieder lächelt, dass es wieder irgendwas gibt. Vielleicht nicht was zu essen, aber dass es eher ein Zeichen ist, jetzt gibt's Aufmerksamkeit oder jetzt gibt's irgendwas Angenehmes. So. Und ich würde jetzt mal das Philosophieren, das ich betreibe, mit der Sprache in Verbindung bringen und da auch daran knüpfen, nämlich sobald ein Kind sprechen kann und eigenständig Sätze formulieren kann, ist Philosophieren eigentlich völlig selbstverständlich bei Kindern. Weil dann genau solche Fragen kommen, was macht der Wind eigentlich, wenn er nicht weht? Wo ist er dann? Was macht er? Mhm. Können wir mit ihm reden oder können wir ihn finden irgendwo? Oder hat er eine andere Form angenommen? Ja, das ist so, wie mir jetzt gerade ein Kind sagte, als ich fragte, ob sich denn am Horizont irgendwann Himmel und Erde berühren. Mein aktuelles Thema ist ja unter anderem Unendlichkeit. Da geht es auch um den Blick in die Unendlichkeit, in die Ferne mit Caspar David Friedrich unter anderem. Und ob es denn irgendwo hinten an dieser Linie des Horizonts, ob sich da mal alles berühren würde. Und dann waren die Kinder sich uneinig, ja, bei der Veranstaltung. Die einen haben gesagt ja, die anderen nein. Und einer meinte dann, ja, aber sie können sich ja berühren, weil wenn das Wasser, also wenn unten dann nicht die Erde, sondern das Meer ist und oben dann der Himmel, wenn das Wasser ja verdunstet, dann wird es ja zu Dunst und dann wird es zu einer Wolke und in dem Moment berühren sich ja der Himmel und das Wasser oder die Erde. Und solche Gedankengänge, das war jetzt schon eine 4. Klasse, ja, wäre aber durchaus denkbar, dass das auch schon mit 2. oder 3. Klässlern möglich und erfahrbar ist. Und das fand ich super. Und das entsteht wirklich in diesem Moment. Ne? Das Kind hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, ob es jetzt Wasser, das verdunstet, dann irgendwann zu einer Wolke wird. Das entsteht dann. Da muss natürlich das naturwissenschaftliche Wissen da sein, ja, dass Wasser verdunstet und andere Formen annehmen kann. Aber das haben wir auch in der Philosophie. Also darüber philosophiert auch René Descartes zum Beispiel, wie sich Wasser verändert oder die Kerze, ja, diese berühmte Szene, dass eine Kerze, ja, wenn sie warm wird, der Wachs, dass er dann zerläuft und eine andere Form annimmt und solche Sachen. Also das ist nun mal ursprünglich Philosophisches, aber auch die Faszination darüber ist ja genauso literarisch auch.
Und jetzt ist das neue Buch ja das Thema Unendlichkeit. Da geht es ja jetzt auch noch um so einen großen Gedanken, den man wahrscheinlich auch immer in diesen kindlichen Gedanken wiederfinden kann. Was kommt denn danach? Oder was ist dahinter? Oder gibt es denn unendlich viele Zahlen, unendlich viele Menschen, Tiere, Planeten und so weiter? Das ist so eines dieser, die Idee dann an eines dieser zentralen philosophischen Elemente zu nehmen und das dann in ein Buch zu verarbeiten. Es hätte ja sonst ganz, ganz viele andere Themen auch gegeben, die sich da angeboten hätten.
Ja, also da muss ich jetzt erstmal dazu sagen und erzählen, dass das Philosophieren für Kinder nicht nach dem Schreiben und Arbeiten für Jugendliche kam, sondern Als mein erstes Buch rauskam, die philosophischen Gedankensprünge hier in Hamburg im Literaturhaus, habe ich das vorgestellt. Da kam gleich die Leiterin des Jungen Literaturhauses auf mich zu bei der Präsentation. Meinte, du Jörg, ich habe da ein schönes Projekt hier für Kinder, nämlich Gedankenflieger. Hättest du Lust, mal mit mir darüber zu sprechen? Und das haben wir dann getan. Und seitdem, und das ist jetzt seit 2017, also über 7, fast 8 Jahre, arbeite ich für dieses Projekt. Das ist mittlerweile bundesweit Gedankenflieger-Philosophie mit Kindern. Das heißt, ich komme auch, was dieses Buch angeht, wirklich aus der Praxis. Mhm. Ja, ich arbeite jetzt wirklich seit 8 Jahren in ganz Deutschland mit Kindern, philosophiere mit verschiedensten Gruppen. Weniger Vorschule auch, Kita ist auch manchmal dabei, aber in erster Linie ist das Grundschule, 1. bis 4. Klasse, manchmal auch 5. oder 6.
Also du wirst in Grundschulen eingeladen, die können dich buchen oder...
Genau, oder manchmal jetzt über das Projekt Gedankenflieger machen wir über Landtouren auch, dass wir nicht nur in den Großstädten sind oder wir gehen in die Grundschulen oder die kommen zu uns in die Literaturhäuser. Und da ist mir einfach, weil wir immer ein Warm-up machen und seitdem ich rede und ja viel mit Kindern jetzt und stelle ihnen viele Fragen und mir ist einfach aufgefallen, dass die Frage nach dem Universum sehr, sehr viele Grundschulkinder umtreibt und dann aber auch die Frage, wie groß ist das Universum, wo hört das eigentlich auf? Und dieses Unendliche, das scheint mir bei Kindern etwas Reales zu sein. Für die meisten Kinder ist es nichts, wovor man Angst haben müsste oder was man erstmal reflektierend einholen müsste, ja, um damit es irgendwie wieder in die Gedankenwelt oder in die Erlebniswelt kommt. Das scheint mir einfach da zu sein. Sobald ich Unendlichkeit anspreche oder Fragen in diese Richtung lenke, ja, dann befinden wir uns in der Unendlichkeit. Und das erlebe ich mit Erwachsenen weniger. Seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, führe ich ja viele Gespräche auch dazu. Und bei Erwachsenen ist mir aufgefallen, dass einige, nicht alle, einige doch Angst haben vor diesem Thema. Also diese Vorstellung, dass etwas grenzenlos ist und dass es keine Grenzen gibt, das macht doch einigen Angst. Das ist bei Kindern fast gar nicht so. Und das finde ich doch sehr spannend, dass die offenbar einen anderen Bezug haben noch zur Unendlichkeit. Und ich habe immer wieder Kinder dabei, die auch sagen, ja, also ich setze mich dann hin und schaue dann einfach mal in den Horizont rein und dann erfahre ich die Unendlichkeit. Und das mache ich regelmäßig. Ja, oder die irgendwie sagen, ja, das ist doch für mich normal, dass ich die Unendlichkeit erfahre. Dann mache ich halt mal eine Pause und schaue in den Himmel. So, und dann erfahre ich die Unendlichkeit. Also diese Erlebniswelt, dass die Unendlichkeit was total Greifbares, Fassbares und eigentlich im Diesseits hier im Alltag erfahrbare Instanz ist, das finde ich immer wieder erstaunlich. Und das merkt man dann auch wahrscheinlich an dieser Faszination. Wie groß ist das dann eigentlich, das Ganze? Und kann man eigentlich bis zur letzten Zahl zählen? Und gibt es auch minus unendlich, ja? Also wenn es ja plus unendlich gibt, muss es ja vielleicht auch minus unendlich geben.
Da passt Lisa Krusches Titel schon. Die hat doch auch ein Buch geschrieben, das heißt, das Universum ist verdammt groß und unheimlich mystisch. Ja. Also das passt eigentlich gerade genau das, was umschreibt das, was du gerade sagst.
Vielleicht beginnt ja bei den, je älter man wird, desto größer wird die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Das will ich aber auch nicht ins Philosophieren
kommen. Mit der eigenen Endlichkeit.
Aber das überträgt sich ja auch wieder.
Das macht ja oft Angst sozusagen, mit der eigenen Endlichkeit.
Macht es für Erwachsene oder für Ältere dann beides Angst, die Endlichkeit und das Unwissen über das, was sonst sein könnte, wenn es nicht endlich wäre. Und da sind vielleicht Kinder einfach viel offener, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, oder vielleicht haben sie einfach auch mehr Zeit und lassen sich nicht so sehr ablenken, wenn sie auf der Wiese sitzen, in den Himmel gucken und sagen, ja, jetzt spüre ich. Ich glaube, Erwachsene haben da manchmal Hemmungen, sich da dem so hinzugeben.
Ja, weil sie viel zu sehr auch in, sag ich mal, den Abläufen des Alltags, des Alltäglichen sind. Und da hat nun mal vieles Grenzen. Gerade wenn man selber Kinder hat, wird die Zeit umso begrenzter. Und auch die Aufmerksamkeit für, sag ich mal, das eigene Wohl ist natürlich, muss man anders mit haushalten. Aber ich finde gerade den Punkt total spannend. Das klingt für mich wie so eine kognitive Dissonanz beim Erwachsenwerden. Das heißt, einerseits rückt die Unendlichkeit ein wenig in die Ferne, ja, dieses Bewusstsein dafür, das bei Kindern offenbar noch viel natürlicher oder unmittelbarer vorhanden ist. Auf der anderen Seite rückt dann aber gleichzeitig das Bewusstsein der Endlichkeit mehr in den Vordergrund. Ja, und vielleicht auch dann die Angst davor. Also irgendwo. Weil das eine wäre vielleicht auch das Heilmittel für das andere. Und vielleicht beides auszusöhnen, würde sicherlich die Lebensqualität verbessern.
Was ist denn da noch interessant? Du hast jetzt gerade erzählt, Unendlichkeit ist so ein Thema, was dich da beim Warm-up in den Workshops immer wieder begegnet. Was sind denn Gibt es da noch andere Punkte, die so auffällig für dich sind? Also Dinge, die Kinder einfach anders oder intensiver beschäftigen als jetzt Erwachsene?
Ja, dieses Spielerische ist halt viel, viel stärker ausgeprägt. Also sobald ich mit einem Thema oder einer Frage komme, sind die Assoziationen oft einfach viel, viel größer. Nehmen wir jetzt auch mal die Frage, wem gehört die Welt? Ja, das ist für mich eine sehr, sehr geeignete und für mich persönlich auch eine Frage, die sehr gut funktioniert. Damit kommt man direkt ins Philosophieren. Ich habe mal mit einer Klasse geschafft, über 18 Antworten zu sammeln auf diese eine Frage. Und zwar von Gott über die Welt gehört niemandem, die Welt gehört allen, die Welt gehört allen und keinem, die Welt gehört den Tieren, die Welt gehört den Lebewesen, die Welt gehört den Menschen, die Welt gehört sich selbst, eine ganz wichtige Antwort. Die Welt gehört niemandem, sie kann gar keinem gehören, weil das Gehören überhaupt gar nicht die Kategorie von Welt ist. Also hochkomplexe, schöne Antworten und unglaublich viele. Und daran, damit kann man sehr gut veranschaulichen, dass es bei großen philosophischen Fragen nicht nur eine Antwort gibt. Und wenn es dann mehrere gibt, dann sind auch alle jetzt nicht gleichwertig richtig, aber in allen ist irgendwo ein Funke Wahrheit enthalten. Und man kann nicht sagen, das ist jetzt falsch und das ist richtig. So. Und dafür bietet sich diese Frage an und Kinder können damit auch super viel anfangen. Einfach, weil die einen sagen dann, ach, die Welt gehört dem Wasser. Die anderen sagen, ach, die Welt gehört der Sonne. Also auch dieses Spiel mit den Elementen kommt dann relativ schnell, was wir bei den Vorsokratikern auch haben. Also wenn man dann ein bisschen auch noch fit ist in der Philosophiegeschichte, kann man da auch direkt springen und wunderbar zuordnen, ohne dass man das den Kindern sagen muss. Ja, ihr habt jetzt die Antwort von dem und dem genannt. Aber da finde ich, sind Kinder sehr, sehr empfänglich für. Also die Frage oder auch die Frage, werden wir wiedergeboren? Damit mache ich super schöne Erfahrungen. Ich hatte jetzt gerade in Dresden ein paar Kinder, da meinte einer, der ist selber Vegetarier, hat mir hinterher die Lehrerin erzählt, er meinte, er würde gern als fleischfressende Pflanze wiedergeboren werden. Oder ein anderes Kind, er ist der Klassenstreber, habe ich danach gehört. Er meinte, er würde gern als ein Virus wiedergeboren werden, um die komplette Menschheit auszurotten. Also
das sind Fantasien.
Ja, ja, das waren jetzt sehr extreme.
Würde ich doch nochmal ins Gespräch gehen, glaube ich. Als tödlicher Virus wiedergeboren zu werden, ist, glaube ich, auch im
Den Menschen mal so richtig als auszuwischen. Ja, okay. Es war interessant auf jeden Fall. Und dann natürlich Ameise, Affe, Katze, Hund war natürlich auch dabei, ne? Das wäre jetzt nicht so spektakulär.
Aber generell liegt das vielleicht einfach daran, dass die Kinder offener sind. Also Kinder sind vermutlich immer all diesen Gedankengängen offener als Erwachsene. Erwachsene möchten ja immer gerne Antworten haben und es ist unbefriedigend, wenn sie keine Antworten haben. Und Kinder fragen ja gerade in einer bestimmten Phase immer dann dieses berühmte und dann, also die wollen immer sich ein Stückchen weiter tasten suchen Antworten, während Erwachsene gerne Antworten haben und verzweifeln, wenn sie keine haben. Ich habe mit dem philosophischen, wenn man so will, Kinderbuch die Erfahrung gemacht, ist gerade im Frühjahr eins rausgekommen, da geht es um Ludwig Wittgenstein, Ludwig und das Nashorn. Und da wird sehr schön dieser Satz von Wittgenstein, du kannst nicht beweisen, dass in diesem Zimmer kein Nashorn ist. Das wird umgegangen. Und die Erwachsenen sagen oft, ah, das ist doch Quatsch, der Satz, das ist ja Quatsch. Ja. Kinder sind da ganz anders, gehen da ganz anders rein. Und es ist wunderbar, wie dann eben das Kind den Vater überzeugt, dass dieser Satz sehr wohl stimmt, weil er das dann mit dem Mond vergleicht und sagt, ist der Mond, ist der da? Gibt es einen Mond? Ist der da? Ja, natürlich ist er da, aber du siehst ihn nicht. Nein, aber ich weiß, dass er da ist und das wird dann mit dem Nashorn verglichen und so. Also und die Eltern und Erwachsenen sind da oft total skeptisch und sagen völliger Quatsch und Kinder sind dann sofort fasziniert.
Also, ich würde auch sagen, ich würde es ja riechen. Also wenn da im Zimmer ein Nashorn ist, das riecht mir doch.
Ja, aber den Mond riechst du auch nicht.
Ja, der riecht ja auch nicht.
Weißt du das? Bist du sicher, dass der Mond nicht riecht? Ich habe da meine Zweifel.
Ja, gut, so dann kommen wir zum Multiversum.
Genau, das ist verdammt mystisch. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir könnten noch ganz viel philosophieren und haben schon ganz viel erfahren, aber... Die Zeit ist begrenzt auch hier.
Ja, wir sind nicht unendlich.
Das ist schade. Unendlich viel Zeit, das wäre doch mal ein...
Ja, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer von Podcasts unendlich viel Zeit fürs Podcast hören haben. Auch das würden wir uns wünschen, aber die Realität sieht womöglich anders aus.
Da brauchst du mal die Fähigkeit, unendlich viele Podcasts gleichzeitig zu hören. Im Multiversum ist das alles möglich. Ja, das würde jetzt Wittgenstein mit dem Nashorn auch sicherlich unterstreichen.
Ja, theoretisch ist es möglich.
Theoretisch können wir alles hören. Ja.
Jetzt sind wir doch nicht zu Bourdieu gekommen.
Wir wollten Bourdieu noch mit reinholen, aber...
Immerhin Wittgenstein.
Wittgenstein.
Wird nicht mehr viel aber bis zu Bourdieu.
Spielt Bourdieu eine Rolle bei deinen Expeditionen mit den Kindern, Jugendlichen?
Nicht direkt.
Kommt das ja mal vor.
Ja, das ist ja der Rieder.
Mit den Jugendlichen auf jeden Fall.
Bourdieu auch, ja, stimmt.
Genau, ja, die Status-Kapital-Theorie und so weiter. Also wenn es darum geht, dass wir auch andere, also nicht nur Geld als materielle Ressource tauschen in unserer Gesellschaft, sondern auch andere Kapitalarten, wie zum Beispiel Status und Doktortitel und andere Anerkennungs, Möglichkeiten, ja, auch Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also Bourdieu spielt eine Rolle bei Jugendlichen in jedem Fall, bei mir immer wieder. Und bei Kindern tatsächlich eher dann vielleicht mal der ein oder andere Gedanke. Also da würde ich die Theorie eher vernachlässigen. Das sind eher dann vielleicht so einzelne Erkenntnisse, die dann eine Rolle spielen. Aber ich gehe sowieso selten hin und nehme eine ganz bestimmte Theorie und setze sie den Kindern oder Jugendlichen vor, sondern ich versuche das im Gespräch, in dem, was Kinder und Jugendliche auch mitbringen, in diesem Moment in Gespräche einzuflechten und zu gucken, wo will die Gruppe gerade hin und passt das mit dem, was ich mir so überlegt habe, oder machen wir jetzt, improvisieren wir ein bisschen. Ich finde, das gehört zum Philosophieren dazu, dass man auch den Kindern und Jugendlichen nichts überstülpt, ja. So, wir machen jetzt genau das hier, nämlich Bourdieu und komme, was wolle, sondern auch offen zu sein für das, was daraus entsteht und was die Kinder und Jugendliche mitbringen. Da gibt's immer noch schöne Möglichkeiten, andere Wege zu gehen. Und dann kommt man hinterher vielleicht trotzdem noch bei Bourdieu aus.
Jörg, du machst ja im Frühjahr auch noch zwei, das heißt, du hast sie schon längst geschrieben, aber sie erscheinen im Frühjahr,
erst, genau.
Bei Peter Hammer und bei Tulipan, auch explizit für Kinder.
Worum geht's da?
Genau, das ist sozusagen eine neue Phase in meinem philosophischen Schreiben, dass ich eben jetzt mich auch mal getraut habe, erzählende Bilderbücher anzugehen und mich wirklich mal hingesetzt habe und mich gefragt habe, wie kann ich eine Geschichte, die Richtung wie Ludwig und das Nashorn, wie kann ich so eine Geschichte auch für mich mal schreiben, vor allen Dingen aber in Zusammenarbeit mit Illustratorinnen. Und hier ist es dann wirklich so, ich habe einmal bei Tulipan mit der Daria Kuvakina zusammengearbeitet, hier eine Hamburger Illustratorin. Und da ging das wirklich im Ping-Pong. Also sie hat ein Bild mal anfangs geschickt, nämlich einen Fischmarkt. Und daraufhin habe ich dann gesagt, und die Geschichte erzählen wir jetzt aus der Perspektive einer Möwe. Und es wird auch philosophische Anteile haben. Und zwar, wie wollen wir in einer Stadt und wie können wir in einer Stadt zusammenleben? Was würde eigentlich passieren, wenn niemand mehr sein Haus verlässt? Und solche Fragen, dass daraus dann wirklich eine Geschichte entsteht. Und ein anderes erscheint eben bei Peter Hammer. Das ist das längste Picknick der Welt. Das wird ein bisschen bunter und lustiger und knalliger, wenn man so will, weil dort auch Katja Spitzer die Illustrierende ist. Und da geht es wirklich um Fragen wie Misstrauen und Vertrauen. Und die drei Schnecken, die da im Schneckentempo picknicken wollen, haben natürlich Mühe, überhaupt anzukommen, stellen dann hinterher fest, dass sie was vergessen haben. Und dann ist die Frage, wer geht zurück? Wer bleibt dort und kann man denen denn trauen, die zurückbleiben beim Picknick, oder gibt's noch andere Möglichkeiten, wie die Geschichte dann weiter verlaufen und enden könnte? Also damit zu spielen, daran habe ich jetzt sozusagen ganz viel neue Freude auch gefunden und entwickelt, Kindern philosophische Gedanken auf diese Weise beizubringen.
Ja, das ist dann ja noch eine neue Dimension des Philosophierens für Kinder und mit Kindern.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an Jörg Bernardi, Philosoph als erstes und Autor. Genau. Den man übrigens auch buchen kann. Also vielen Dank, Jörg, dass du uns so aufgeschlaut hast über das Philosophieren. Jetzt sehen wir manches ganz anders und haben vielleicht auch manche andere Fragen.
Ja, die können wir ja dann philosophisch selber im Selbststudium klären.
Genau.
Ja,
vielen Dank, wunderbar, dass du da warst.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, ja.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.